Ja, eigentlich hätten wir jetzt geplant, euch ein paar Bilder zu zeigen vom Jugendwochenende. Das ist aber leider nicht möglich, deswegen komme ich jetzt schon vor, um euch von der Kanzel ein bisschen was zu erzählen. Man hat vielleicht schon gemerkt, das Thema ist Suche. Das war unser Thema beim Jugendwochenende, Suche. Ja, Suche. Wonach denn? Im Anspiel wurde nach einer ganz bestimmten Person gesucht. Wonach suchen wir denn so? Mein Thema oder mein Predigtteil habe ich überschrieben mit dem Titel Meine Suche nach ... Fragezeichen. Wonach suchen Menschen? Wir haben beim Jugendwochenende relativ oft gesucht, verschiedene Sachen. Süßigkeiten, Zettel, Frühstückseier. Ich habe euch auch eine kleine Suche vorbereitet. Manchen ist es vielleicht schon aufgefallen, hier überall im Saal sind so ein paar Begriffe verteilt. Und jetzt müsst ihr mitarbeiten, nämlich einmal die Begriffe abnehmen und mal laut sagen, was ihr so gefunden habt. Wonach suchen Menschen so? Ja. Ja, ihr dürft laut rufen. Gesundheit haben wir hier. Erfolg haben wir. Erfüllung. Reichtum, Glück. Ansehen haben wir. Ewiges Leben. Ein, was fehlt mir noch? Ich glaube, es haben schon Leute gesehen, wo es ist, aber trauen sich noch nichts zu holen. Genau. Günther, dreh dich mal um. An der Palme hängt noch was. Frieden, genau. Viele Dinge, wonach Menschen so suchen. Reichtum, Glück, Erfüllung, Gesundheit, Frieden, Erfolg, ewiges Leben. Wir wollen uns in der Bibel jemanden anschauen, der auch auf der Suche ist und mit seiner Suche zu Jesus kommt. Und das will ich lesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Evangelium im Kapitel 18 und zwar Lukas 18 ab Vers 18. Einmal wurde Jesus von einem angesehenen Mann gefragt: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Mann war auf der Suche nach dem ewigen Leben. Was nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, nicht morden, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das alles habe ich von Jugend an befolgt, erwidert der Mann. Da sagte Jesus zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für Wohlhabende, in Gottes Reich zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes Reich. Soweit erstmal. Der Mann, wird oft auch gesagt, war ein junger Mann. Der Mann ist auf der Suche nach ewigem Leben. Was ist denn das überhaupt, ewiges Leben? Wir als Christen, wir reden öfters mal von ewigem Leben. Aber was genau heißt das denn überhaupt? Ich denke, das heißt nicht, dass man ewig hier auf der Erde lebt und nicht stirbt. Das ist manchmal eher eine sehr gruselige Vorstellung, wenn man sich das so überlegt, ewig hier auf der Erde leben zu müssen, wenn man sich die Gesellschaft oder die Welt so anschaut. Nee, ewiges Leben heißt was anderes. Ewiges Leben meint in der Bibel ein Leben mit Gott, ein Leben bei Gott. In einem Gebet sagt Jesus mal: Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den Vater, kennen. Also Gott zu kennen, das ist ewiges Leben. Und kennen in der Bibel hat manchmal auch den Ausdruck einer ganz engen Beziehung, jemanden wirklich zu kennen. Das macht man bloß, wenn man den den wirklich gut kennt in einer engen Beziehung. Also das heißt ewiges Leben, Gott wirklich zu kennen, bei Gott zu leben, in einer tiefen Beziehung mit Gott zu sein. Und die Antwort von Jesus, die diesen Mann gibt, ist erstmal, kennst doch die Gebote. Und es ist auffällig, die Gebote, die Jesus ihm dort nennt, das sind erstmal alles Gebote, die so das Leben untereinander zwischen den Menschen regelt. Sollst die Ehe nicht brechen, nicht morden, nicht stehlen, keine Falschaussagen machen, Vater und Mutter ehren. Das sind alles so Regeln, Gebote, die das Leben miteinander regeln. Und das ist schon nicht ganz ohne, diese ganzen Gebote zu halten. Ich denke, das merkt jeder von uns auch. An manchen Stellen klappt es vielleicht besser, so nicht morden. Ich glaube, damit haben wir bis jetzt alle so keine großen Schwierigkeiten, aber keine Falschaussagen machen, nicht stehlen, Vater und Mutter ehren, da wird's schon ein bisschen schwieriger. Ja, auch bei uns Christen. Ja, das meiste, was die Christen stehlen, sind zum Beispiel Noten. Muss man mal so sagen. Da werden Liederbücher mitgenommen, weil man die Lieder noch braucht, manchmal auch unbewusst. Da werden auch mal schnell Noten kopiert, obwohl man sie eigentlich nicht bezahlt hat. Wenn wir da ehrlich sind, ja, ist das vielleicht schon manchmal auch ein Problem. Aber ist nicht so einfach, zumindest. Und Respekt an diesen Mann, der von sich sagt, ja, das habe ich gehalten. Von Jugend auf habe ich mich daran gehalten, habe ich danach gelebt, habe ich nicht gestohlen, nicht gemordet, meine Eltern geehrt, nicht gelogen. Das ist schon stark. Aber Jesus sagt ihm, das ist gut, dass du es gemacht hast, aber dir fehlt noch etwas. Und zwar musst du alles verkaufen und es den Armen geben. Das überrascht den Mann jetzt doch ein bisschen und es scheint ihm anscheinend auch ziemlich unmöglich. Ja, man hört dann, dass er weggeht. Das kann er nicht so richtig greifen oder machen. Warum sagt Jesus denn das, dass dieser Mann alles verkaufen soll? Ist Reichtum oder ist Besitz ein Problem für Gott? Hat er was gegen Reiche? Ich meine, Jesus selbst war ja auch eher ein armer Wanderprediger. Der ist von Ort zu Ort gezogen, hat ja vielleicht seinen Hauptwohnsitz in Kapernaum gehabt, war eigentlich viel unterwegs, war darauf angewiesen, dass ihn die Leute mit ernähren. Bedeutet das vielleicht auch für mich, dass ich mein ganzes Vermögen abgeben muss, wenn Jesus das hier sagt, Mensch, wenn du ewiges Leben haben willst, dann verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Ich glaube, der Gedanke von Jesus hier geht ein Stück weiter. Nicht der Reichtum an sich ist das Problem. Nicht, dass der Mann viel besitzt, ist das Problem. Sondern das geht ein ganzes Stück tiefer hinein. Das Problem dieses Mannes war, er hing an seinem Besitz. Und zwar mehr, als es gut war. Nämlich mehr, als er an Gott hing. Und das ist das grundlegende Problem bei diesem Mann und auch das grundlegende Problem überhaupt und was eigentlich die ganzen Gebote beinhaltet, die sich auf unsere Beziehung zu Gott beziehen. Zum Beispiel, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das war das Problem des Mannes. Das Vermögen war wichtiger als Gott. Und das ist die Frage, die ich mir dann stelle. Was ist mir denn vielleicht wichtiger als Gott? Was suche ich mehr, als ich Gott suche? Wo hänge ich mehr dran, als ich an Gott hänge? Das ist vielleicht eins der Dinge, was wir vorhin gefunden haben, die Gesundheit, der Erfolg, die Erfüllung. Wenn Gott jetzt sagen würde, folge mir nach, aber du musst deine Gesundheit aufgeben. Wäre ich damit einverstanden? Wenn Gott sagt, folge mir nach, aber du musst deine Familie aufgeben. Du musst allein in die weite Welt ziehen oder, ich sag's jetzt mal drastisch, deine Familie wird sterben, du wirst übrig bleiben. wie sieht's dann aus? Folge mir nach, aber verkauf alles, was du hast. Und da merken wir dann vielleicht schon, wo wir sagen, ja, Geld, mein Besitz abgeben, das geht schon noch, aber meine berufliche Karriere, da will ich mir nicht gerne reinreden lassen. Oder meine Familie, da hört's auf. Was ist mir wichtiger als Gott? Sollten wir mal drüber nachdenken und uns immer wieder auch überprüfen. Ist Gott wirklich an erster Stelle oder steht da irgendwas anderes? Bin ich bereit, etwas nicht aufzugeben für Gott? Das ist also so ein bisschen das Ergebnis der Suche nach dem ewigen Leben dieses Mannes. Gott an die erste Stelle stellen. Die Bibel nennt es an manchen Stellen auch, Gott zu fürchten. Das heißt nicht, wenn in der Bibel davon geredet wird, Gott zu fürchten oder Gottesfurcht, dann ist damit nicht Angst vor Gott gemeint, dass er mich bestraft, sondern heißt das, Gott so weit zu achten oder zu ehren, dass ich ihn an die erste Stelle stelle. Und wie das gehen kann, Gottesfurcht, Gott an die erste Stelle stellen, das beschreibt uns zum Beispiel David in einem Psalm, aus dem ich euch ein paar Verse vorlesen möchte. Und vielleicht kommen die euch sogar bekannt vor. Psalm 34. Psalm 34 ab Vers 12 lese ich. Da schreibt Paulus oder singt David, kommt ihr jungen Leute, hört mir zu. Es sind auch die Alten gemeint. Also es darf jeder zuhören. Aber kommt ihr Leute, hört mir zu. Ich will euch lehren, Jahwe zu fürchten. Wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Der passe auf, was er sagt, dass er nicht lügt und niemand verleumdet. Der tue das Gute und kehre sich vom Bösen ab. Der mühe sich um Frieden mit seiner ganzen Kraft. Vielleicht ist euch geläufiger, der suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung. Ich finde es erstmal ganz interessant in diesen Versen, dass direkt neben der Gottesfurcht die Lebenslust, der Wunsch nach einem glücklichen Leben steht. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Wer will etwas vom Leben haben? Wer will glücklich sein? Und davor spricht David von Gottesfurcht. Es scheint so, dass das für David irgendwie auch zusammengehört. Und er hat drei Tipps für uns, wie das Ganze gelingen kann. Der erste Tipp ist, hüte deine Zunge. Pass auf, was du sagst. Hüte deine Zunge vor bösen Reden. Hüte deine Zunge vor Lüge. Ich glaube, das ist ein ziemlich großes Kampfthema für alle. Zu schauen, was man sagt. Das schreibt auch Jakobus in seinem Brief recht ausführlich. Die Zunge ist ein gefährliches Organ. Zwar klein, aber mit einer großen Wirkung. Wie ein kleiner Funke, der einen Waldbrand auslösen kann. Wie ein kleines Steuerruder, was ein großes Schiff lenkt. Das, was ich sag, das, was ich rede, das ist wichtig und entscheidend. Sage ich Gutes oder sage ich Böses? Lüge ich oder sage ich die Wahrheit? Der zweite Tipp, den David uns gibt, ist, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Es ist übrigens auch eine Empfehlung von Paulus im Römerbrief. Eigentlich fast wortwörtlich genau das Gleiche. In Römer 12, Vers 21 steht das, das war vor vielen Jahren auch schon mal Jahreslosung, das weiß ich noch, das habe ich in der Jungschar gelernt. Da schreibt Paulus, Römer 12, Vers 21, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit dem Guten. Also Gutes tun. Vielleicht auch ein Tipp für die Geschichte mit der Zunge. Gutes sagen, Wertvolles sagen, andere ermutigen, statt Schlechtes oder Böses zu erzählen. Ich kann erzählen, hast du gehört, was der gemacht hat? Hast du gesehen, was der gesagt hat, was der dort gemacht hat, das geht ja gar nicht. Ich kann aber auch erzählen, Mensch, das ist so ein lieber Kerl. Ich mag den. Oder der hat mir da und da geholfen. Es ist schon ein ganz schöner Unterschied, was ich sage und was ich rede. Sage ich Gutes? Sage ich Dinge, die den anderen wertschätzen, auch wenn er nicht da ist? Oder ja, erzähle ich die Fehler des anderen weiter, damit es alle wissen? Erzähle ich das, was mir nicht passt? Erzähle ich vielleicht sogar Falsches über jemanden anderen? Der Tipp von Paulus ist, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde Böses mit Guten. Überleg mal, was kann ich Gutes sagen? Ist das, was ich jetzt sagen will, wirklich gut? Ist das notwendig? Hilft es dem anderen? Ist es wahr, was ich sage? Das sollten wir uns immer wieder auch überlegen. Und der dritte Tipp von David, suche Frieden und jage ihn nach. Das ist übrigens auch eine Empfehlung von Paulus, 3 Verse weiter vorne im Römerbrief, Römer 12, Vers 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es scheint schon irgendwie was an diesen Tipps dran zu sein. Das ist nicht David, der sich das alleine ausgedacht hat, sondern es sind auch andere, die diesem Ganzen zustimmen. Und man merkt schon, das klingt schon an, bei beiden Versen, wenn es um den Frieden geht, das ist nicht so einfach. Da heißt es, jage dem Frieden nach. Und nachjagen, das hat was mit Aufwand zu tun, mit Anstrengung. Das hat auch mit Ausdauer zu tun, das geht nicht schnell. Wenn ich etwas nachjage, dann kann ich mich nicht auf meinen Stuhl setzen und sagen, na ja, ich werde es schon irgendwann erwischen. Dann ist es mit Garantie weg. Wenn ich etwas nachjage, wenn ich etwas wirklich haben will, dann muss ich mich da auch ein bisschen anstrengen. Dann muss ich mich vielleicht auch ein bisschen bemühen. Dann muss ich vielleicht mal rennen, wenn ich den Bus nachjage, zum Beispiel. Da brauche ich auch ein bisschen Ausdauer, weil ich den vielleicht nicht auf den ersten 2 Metern erwische. Also Frieden, das ist auch mit Aufwand verbunden. Das ist mit Aufwand vor allem meinerseits verbunden. Paulus schreibt es so, so viel an euch liegt. Also es geht erstmal darum, alles mir Mögliche zu tun für den Frieden. Was kann denn das so sein? Ich habe dabei gedacht, zum Beispiel, kann das heißen, für meinen Nächsten zu beten? Ihm zu vergeben, das Gespräch mit ihm suchen, oder zumindest dazu bereit zu sein, das Gespräch mit dem anderen aufzunehmen, auch wenn es der andere vielleicht nicht ist. Was kann ich noch tun für den Frieden? Was ist mir möglich? Zum Beispiel Böses mit Gutem vergelten. Auch wenn vielleicht der andere mir Böses tut oder Böses erzählt, ihn mit guten Dingen zu begegnen. Von ihm Gutes weiter zu erzählen, statt weiter zu tratschen. Ah, der hat das gesagt. Und der hat mir das an den Kopf gehauen, sondern vielleicht trotzdem Gutes weiter zu erzählen. Das ist nicht einfach. Den anderen höher achten als mich selbst. Auch das kann ich für Frieden tun. Nicht ich an erster Stelle, sondern was kann dem den anderen gut tun? Die Bedürfnisse des anderen höher achten. Vielleicht die Meinung des anderen achten und auch mal stehen lassen, wenn ich anderer Meinung bin. Manchmal ist das auch für den Frieden förderlich. Man kann auch bis aufs Blut diskutieren, aber Frieden bringt das nicht. Und an manchen Stellen gibt es einfach verschiedene Meinungen, die man auch nebeneinander stehen lassen kann und muss. Ich denke, man kann die Liste auch noch weiterführen. Vielleicht fällt euch auch noch was ein, was man selbst tun kann, um den Frieden zu fördern, um Frieden nachzujagen, um alles, was an mir ist, zu tun für den Frieden. Es kann trotzdem sein, dass der andere nicht in Frieden mit mir leben will. Vielleicht, weil seine inneren Verletzungen, die ich oder andere ihm zugefügt haben, noch zu schwer sind, weil sie wehtun, weil sie manchmal Zeit brauchen, um zu heilen, manchmal auch lange Zeit. Aber das heißt dann wieder für mich, jage dem Frieden nach. Bleib dran, Ausdauer beweisen. das, was mir möglich ist, trotzdem tun, auch wenn es vielleicht dem anderen nicht möglich ist. Manchmal kann es aber auch sein, dass der andere mir nicht vergeben will, nicht in Frieden leben will, weil er mir Böses will. Weil er verbittert ist, weil er Versöhnung ablehnt, weil er mit meinem Glauben nicht einverstanden ist, mich verfolgt. Interessant ist an der Stelle, sagt Paulus im nächsten Vers, das ist nicht deine Angelegenheit. Das ist Gottes Sache dann. Gott sagt, mein ist die Rache. Meine Aufgabe ist weiter, jage dem Frieden nach, tu das, was an mir liegt, für den Frieden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde Böses mit Guten. Das ist meine Sache. Wenn der andere nicht will, das ist Gottes Sache. Mir ist dabei auch ein Gedanke gekommen, der so ein bisschen mich erschreckt hat oder vielleicht auch eine Warnung an mich ist. Weil anscheinend nimmt Gott mangelnde Vergebungsbereitschaft oder Friedensbereitschaft persönlich. Gott sagt da, mein ist die Rache. Und ich habe an das Gleichnis gedacht, was Jesus erzählt, wo es um Vergebung geht, wo Paulus ihn fragt, Mensch, wie oft soll ich denn meinem Nächsten vergeben? Reicht 7-mal oder sogar 70-mal? Das ist also schon nicht ohne, wenn man 70-mal jemanden immer wieder vergibt, vielleicht immer wieder fürs Gleiche. Das ist schon auch eine Leistung. Und Jesus sagt, nee, viel mehr. Und er erzählt ein Gleichnis, wo ein Knecht eine riesige Schuld hat, eine Schuld, die er niemals begleichen kann. Und als sein Herr die Schuld einfordert, bittet der Knecht um Gnade und die Gnade wird ihm gewährt. Er muss seine Schuld nicht bezahlen. Der Herr erlässt ihm die Schuld. Und Augenblicke später ist derselbe begnadigte Knecht im Gespräch mit einem Mitknecht und dieser Mitknecht schuldet ihm eine winzige Summe und kann diese nicht gerade nicht bezahlen. Und der begnadigte Knecht erzwingt die Schuld oder erzwingt die Auszahlung, steckt den Mitknecht ins Gefängnis und ist unbarmherzig. Und die Reaktion seines Herrn darauf ist ziemlich hart. Der erst begnadigte Knecht, dem die Schuld erlassen ist, die Gnade wird ihm entzogen. Er wird ins Gefängnis gesteckt, bis seine Schuld bezahlt ist. Er muss seine ganze Schuld abbüßen. Und das ist vielleicht auch eine Warnung an mich. Gott nimmt Unbarmherzigkeit, fehlende Versöhnungsbereitschaft oder Vergebungsbereitschaft ziemlich persönlich. Selbst wenn er mich begnadigt hat. Oder gerade umso mehr. Jetzt bin ich ein bisschen tiefer in das Thema Frieden eingedrungen. Ich habe mir gedacht, darf ich aber auch machen, das ist die Jahreslosung. Das Thema beschäftigt uns das ganze Jahr. Das waren so die drei Punkte oder die drei Tipps, die David für das Thema hatte. Meine Suche nach dem ewigen Leben, meine Suche nach Gott führt mich dahin, dass ich Gott an erste Stelle setze. Und ihn fürchte. Und David hat uns drei praktische Tipps gegeben, wie das aussieht. Hüte deine Zunge, pass auf, was du sagst, tu Gutes und lass ab vom Bösen. Also lebe so, wie Gott das möchte. Und suche Frieden, jage dem Frieden nach. Jesus wird mal gefragt, was ist eigentlich der Kern? Und Jesus sagt, der Kern ist, liebe Gott, stell Gott an die erste Stelle und liebe deinen Nächsten. Das fasst das eigentlich zusammen. Und danach wollen wir uns ausstrecken, danach wollen wir suchen miteinander, wenn wir nach Gott suchen. Das war es erstmal zu meinem Teil, meine Suche nach Gott und nach ewigem Leben. Wir wollen gemeinsam ein Jugendlied singen. Die Jugend wird das vorsingen, aber wer das vielleicht kennt oder mitsingen möchte, der Text wird an der Leinwand erscheinen. Wer mitsingen möchte, kann mitsingen und wer zuhören will, der darf das auch sehr gerne. Die Jugend kommt bitte nach vorne.
Guten Morgen, auch von mir. Der Silas hat uns schon erzählt von der Suche, auf die wir uns gemacht haben. Gar nicht so räumlich, sondern eher Suche nach Gott. Suche nach was eigentlich, stand am Anfang. Und ich muss zugeben, ich war auch auf der Suche auf dem Jugendwochenende. Und sehr oft suche ich auch noch. Und es stand sogar die Frage, was suchen wir am Jugendwochenende? Für mich, sehr überrascht war ich dann von meinem Text, der mir eine ganz andere Antwort gegeben hat, als ich erwartet habe, gesucht habe quasi. Der Text steht im Lukas 15, Vers 4 bis 10, habe ich ihn mal eingeschränkt. Eigentlich geht er das ganze Kapitel lang. Und es ist sehr interessant. Und es gibt so viel zu erzählen. Es geht um die Gleichnisse, verloren und wiedergefunden. Das Schaf, die Drachme, eine Silbermünze ist das. Und der Sohn oder auch die zwei Söhne. Da ich nur noch wenige Minuten habe, was ich auch vorher schon wusste, muss ich mich beschränken und werde euch nicht alles weitergeben können, was man hier ausgraben kann, sondern will mich beschränken auf das, was mir neu war und was mir so nahe ging. Kurz zur Situation. Jesus predigt und es hören ihm Leute zu. Schon im Kapitel 14 und Kapitel 15 macht Lukas eine Anmerkung und sagt, da waren auch Zolleinnehmer und Leute mit schlechtem Ruf. Und da waren auch Pharisäer und Leute, die genau wussten, wie es geht und wie es zu gehen hat, Gesetzeslehrer. Und die hatten ein Problem mit Jesus. Die bringt das tierisch auf die Palme, der nimmt Sünde auf, hat Zeit mit denen, isst sogar mit denen. Und alles, was jetzt folgt, ist Antwort auf diese Anklage. Hinten raus kommt, dass die Leute, die so genau wissen, wie Gott ist und wie man zu leben hat als Mensch, der Gott nachfolgt, was der Silas uns aufgezeigt hat, sind wohl doch noch ganz schön weit weg von dem, wie Gott wirklich ist. Und da, wie wir es gerade besungen haben auch, wir Gottes Verstand, Gottes Wesen zwar ahnen, aber bei weitem nicht greifen können, nimmt Jesus Gleichnisse, Vergleiche aus dem Alltag, so Situationen, die jeder kennt, um uns das ein bisschen verständlich zu machen. Wir lesen den Text in Lukas 15, Vers 4. Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen, die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung ändert, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus, sucht in allen Ecken, bis sie die Münze findet. Und wenn sie sie dann gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt ihnen: Freut euch mit mir, ich habe die verlorene Drachme wiedergefunden. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat. Tja, sehr lebensnah, würde ich sagen, oder? Kennt ihr alle? Klar. Also meine Schafe laufen mindestens 3-mal am Tag weg und der Hochzeitsschmuck mit den 10 Drachmen, den habe ich eingerahmt über dem Bett. Und wenn da mal eine runterfallen sollte, dann weiß ich gleich, in welche Ecke die rollt. Aha. ja, müssen wir wohl noch ein bisschen übersetzen, ne? Weiß nicht, wer hat Lego-Technik? Ist vielleicht schon ein bisschen aus der Mode, ihr seid ein bisschen älter schon, aber neues Lego-Technik-Auto zu Weihnachten gekriegt, gleich zusammengebaut, hat zufällig 100 Teile. Am zweiten Tag nach Weihnachten fehlt das Rad hinten links. Oh, oh, oh. Da wird aber gesucht, in allen Ecken. Und ist die Freude groß, wenn das Rad dann wieder da ist? Es wäre auch ein anderes gegangen, ja, aber das gehört ja nicht zu diesem Auto. Und das sieht auch blau aus, nicht grün. Schafe gab es auch viel. Der Nachbar hatte vielleicht 315. Da hätte man sicher eins gekriegt. Um den wirtschaftlichen Verlust wird es nicht gegangen sein. Das Schaf gehörte dem Schäfer, weil es einfach nur wieder haben. Und das Rad gehört an den Truck. Der Ehering gehört an den Finger. Und wenn der weg ist, dann ist das Problem nicht, dass es der einzigste Ring war, den es gibt, sondern dass es der Ring war, mit dem die Person, die ihn trägt, so viel verbindet. Vielleicht schon etwas mehr an unserer alltäglichen Situation dran. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, was sagt das jetzt über Gott? Es geht darum, wie sieht Gott die Das heißt, man hat den richtigen Umgang für Menschen, die nach seinem Willen streben und suchen und handeln, was Silas vor uns gesagt hat. Wie sollen die mit Leuten umgehen, die verloren sind? Und parallel dazu steht, wie geht Gott mit Leuten um, die verloren sind? Weil das, was er von uns fordert, das lebt er uns vor. Was er vergleicht, ist die Freude. Die Freude ist gleich im Himmel. Und ich habe über die Freude nachgedacht und weiß nicht, was für eine Freude ist das? Man kann es nicht vergleichen mit Vorfreude. Die Freude, wenn man etwas wiedergefunden hat, geht vielmehr dahin, dass etwas, was mal da war, wiederhergestellt wird. Wiedervereinigung. Schon fast Versöhnung steckt da drinne, in der Freude, wenn man was Verlorenes wiedergefunden hat. Verloren und wiedergefunden. Die Gleichnisse hatten wir genommen, weil es um Suchen ging. Und das Jugendwochenende war zum Thema Suchen. Ich war dabei zu suchen. Und nun erzählen die von Gott. Und sie bringen uns näher, wie Gott ist. Und ich stelle fest, Gott sucht. Wie? Gott sucht. Gott sucht mich und ja, die Frage stellt sich, warum? Er braucht mich sicher nicht, um sein göttliches Reich auf der Erde aufzubauen. Genauso parallel die Dinge in den Gleichnissen, die gesucht werden, sind alle ersetzbar. Materiell, aber ideell nicht. Der Wert, den der Besitzer dem Objekt der Suche gibt, der ist unermesslich groß. Und das ist der Punkt, warum Gott mich sucht und dich. Weil er uns beide gemacht hat. Wir waren heute schon einmal, nein, ich glaube noch nicht, Psalm 139, ganz bekannter Vers, gewiss du selbst, Vers 13, gewiss du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Gott hat mich gemacht. Und die Art und Weise, wie er sucht, erhebt schon fast einen Anspruch darauf, mich zu besitzen. Als mir das klar wurde, in Grünbach, in unserem Gruppenraum am Tisch, da wuchs Protest. Kann das sein? Gestern haben wir gehört, Gott fordert Liebe. Gott befiehlt Liebe. Heute beansprucht er, mich zu besitzen. Geht das? Ich bin ein freier Mensch. In Deutschland strebt man nach Freiheit. Kann das sein, dass Gott mich besitzen will und auch noch rechtmäßig einen Anspruch darauf hat? Ein Gedanke, mit dem ich mich anfreunden muss. Die Krönung ist, es ist unser größtes Glück. Warum? Ganz einfach, ich, wie alle Dinge in dem Gleichnis auch, die gesucht werden, habe keine Chance, aus eigener Kraft wieder dorthin zu kommen, wo ich hingehöre. Das Schaf hat generell eine recht aussichtslose Situation im wahrsten Sinne des Wortes. Schafe sehen ungefähr 13 Meter weit. Vielleicht der Grund, warum sie nicht so gleich aus dem Weg gehen, wenn man mit dem Auto auf der Straße gefahren kommt und die Herde ist da nun mal gerade. Und auch der Grund, warum es nicht zur Herde zurückfindet, wenn es einmal 100 Meter weg ist. Aussichtslos. Bei Rat, Münze und Ehering sind wir uns einig, da die müssen auch gefunden werden. Und da das Gleichnis nun mal uns damit vergleicht, müssen wir uns mit dem Rest anfreunden. Deshalb ist es so gut, dass Gott Besitzanspruch auf mich hegt und nicht damit einverstanden ist, dass ich weggeführt oder ja, verloren gegangen bin. Deswegen macht er sich auf den Weg zu mir. Er geht den ganzen Weg verglichen mit dem Schäfer oder mit dem Jungen, der sein Rad vom Truck sucht. Den ganzen Weg geht er bis zu mir, um mich nach Hause zu bringen, dorthin, wo ich hingehöre. Das gibt erst die Gewissheit, die Erfolgsgarantie, dass die Suche, die ich überall spüre, wo ja die ganze Welt sich drum dreht, alle versuchen, irgendwie einen Sinn da reinzulegen. Der Punkt, an dem das Unterfangen verlorener Mensch zu einem Ziel kommt, ist: Gott sucht dich. Und das hat mich total überrascht. An diesem Punkt, da stürzte mein gedanklicher Plan für das Jugendwochenende so ein bisschen übereinander, weil ich dachte, nee, das hatte ich mir jetzt so nicht gedacht. Ist klar, ich wollte ja suchen und ich wollte finden. Aber wie wenn man in Silas Text nur ein, zwei Verse weiterliest, feststellen kann, der reiche Jüngling protestiert auch. Und die Leute, die drumherum stehen, die Jünger, die sagen, wo waren wir, Kapitel 18, Vers 26, da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Genau die Situation der Gegenstände aus dem Gleichnis. Jesus sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Jesu Leben und Sterben hier auf der Erde macht den Weg frei und ist das Angebot, die Suche Gottes nach mir, nach dir. Und wohl dem Schaf, das seine eigene Verlorenheit und Chancenlosigkeit erkennt und dem suchenden Hirten sich bereitwillig mitnehmen lässt, sich darauf einlässt, ihm vertraut. Und das ist mein Appell. Vertraue Gott, dass er dich finden will. Dass er als Mittelpunkt deines und meines Lebens am besten geeignet ist. Wir wollen zusammen noch das Lied Mittelpunkt singen. Die Jugend wird auch dafür vorkommen, damit ihr die Leute, die das kennen, schon einfach ein bisschen besser hört. Und das steht in unseren Liederbüchern. Der Micha ruft mir gleich mal zu, wo das steht. Ja, du guckst gerade. Ich habe nämlich die Nummer vergessen. 357. Ich danke dir.